Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Frankfurter Grisauce oder Frankfurter Kranz? Oder Frankfurter Würstchen?
Ich bin bei der Grisauce.
Ich bin bei den Würstchen. Also.
Design oder Nutzerfreundlichkeit?
Ein guter Kompromiss.
Also ich würde sagen, es ist kein Widerspruch.
Funktioniert beides.
Partner oder Dienstleister?
Also ganz eindeutig Partner.
Den Begriff Reset lernt man spätestens dann kennen, wenn ein elektronisches Gerät nicht mehr ordnungsmäßig funktioniert. Auf der technischen Ebene ist es mit einer einfachen Tastenkombination zu erledigen. Aber wie funktioniert das für Organisationen, Geschäftsmodelle und Nutzungsstrukturen? Buzzwords wie digitale Transformation, Nachhaltigkeit und demografischer Wandel begleiten den notwendigen Wandel. Damit aber der Restart nach dem Reset auch nachhaltig funktioniert, benötigt es eine gewisse Offenheit, Mut und Neugier, aber auch Leidenschaft für Aufgaben, Menschen und Architektur. Wie ein Reset auf verschiedenen Ebenen funktionieren kann, zeigt das Büro Cyrus Architekten, geleitet von Oliver Cyrus, Patrick Westphal und Martin Blank, das nach 22 Jahren aus dem renommierten Büro Cyrus Moser Architekten Anfang letzten Jahres hervorging. Ein guter Grund für uns, Diane Slavic und Nicole Heppner, mit Oliver Cyrus und Patrick Westphal über die Chancen und Freiräume von Neuanfängen zu sprechen, im eigenen Büro, aber auch bei neuen Projekten.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, euch bei uns zu haben.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, euch ganz kurz vorstellen zu dürfen. Als wir uns zum Vorgespräch getroffen haben, war schnell klar, dass das Motto unseres Podcastes das Schlagwort Restart sein muss. Denn wer das Bauen weiterhin zukunftsfähig denken und umsetzen will, muss an vielen Stellen auf den Reset-Knopf drücken. Das erste Reset ist eure Bürogründung. Bei Politikern bewertet man die ersten 100 Tage. Im Architekturbüro hat man etwas mehr Zeit. Wie ist der Status quo?
Wir haben jetzt circa ein Jahr hinter uns, fast genau, dass wir dieses neue Büro in Betrieb genommen haben und zusammenarbeiten. Wir haben uns vielleicht nicht die einfachste Zeit ausgesucht. Genau vor einem Jahr hat sich die Welt etwas geändert. Ich glaube, das spielt natürlich auch in alle Bereiche hinein, ins Private, ins Geschäftliche und natürlich auch in die Architektur- und Immobilienbranche. Aber wir sind natürlich auf der einen Seite immer positiv und auch natürlich für neue Aufgaben angetreten. Und gerade in dieser Zeit ist, glaube ich, dieses Neudenken auch gefragt. Von daher kann ich jetzt erstmal auch eine positive Bilanz in schwierigen, bewegten Zeiten stellen.
Das klingt wunderbar. Die Leidenschaft für Architektur ist eure Basis. Gleichzeitig hattet ihr mit dem Neustart die Chance, alte Zöpfe abzuschneiden. Eventuell auch Prozesse im Büro neu zu denken. Verratet ihr uns, was ihr verändert habt?
Um das Ganze zu verstehen, müsste man natürlich auch einen kurzen Rückblick geben, wo wir eigentlich herkommen und was eigentlich auch die Basis des Neustartes ist. Das hat natürlich was mit der Historie von Cyrus Moser Architekten zu tun. Ein Büro, was in Frankfurt, glaube ich, 22 Jahre intensiv gewirkt hat und auch einige große Projekte auch realisieren konnte hier. Dazu muss man natürlich auch ein paar Worte zu der eigentlichen Trennung und auch den Gründen der Trennung mitteilen. Vielleicht kann man kurz zusammengefasst sagen, dass sich Cyrus Moser eigentlich auf dem Höhepunkt ihres Schaffens getrennt haben. Auch für viele, glaube ich, überraschend und vielleicht auch nicht ganz üblich gewesen. Aber es gab natürlich sehr gute Gründe dafür, diesen Schritt zu wagen, sagen wir, für beide Partner, auch gerade an einer Stelle, wo, sagen wir, die großen Hochhausprojekte auch realisiert oder zu Ende geplant waren, dass, sage ich mal, eine Aufteilung auch natürlich, sagen wir mal, funktioniert hat, ohne irgendwie Schaden bei Bauherren oder Projekten anzurichten. Also das war natürlich auf jeden Fall wichtig, den richtigen Zeitpunkt auch zu wählen. Und er war auch richtig. Wir haben sehr viele Hochhauswettbewerbe gemeinsam gewonnen. Wir haben sie bauen dürfen. Es sind immer noch einige Projekte, die auch jetzt in die Realisierung gegangen sind. Und das war natürlich erstmal auch eine erfolgreiche Geschichte. Aber wie gesagt, das sind hier auch zwei Menschen und zwei Partner gewesen, die sich irgendwann entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Und ich glaube, das ist für beide Büros auch eine gute Entscheidung gewesen. Es sind schwierige Wege. Und man muss natürlich wissen, das macht man natürlich auch nicht von heute auf morgen. Da sind natürlich ganz viele Prozesse notwendig, auch eine gewisse Mediation, dass das, sage ich mal, auch in gutem Einvernehmen funktioniert.
Patrick, für dich ja eine tolle Chance auch gewesen.
Natürlich. ist auch eine große Veränderung für einen. Ist natürlich auch eine Riesenchance, dann ein neues Büro zu gründen. Vor allem für mich, als der ja erstmal nur Angestellter war. Trotzdem man natürlich auch immer das Ziel verfolgt hatte, sich selbstständig zu machen. Ja, natürlich, wenn man dann die Chance bekommt mit so einem Hintergrund. Wir haben ja dann eine Menge Erfahrung. Das ist ja nicht eine klassische Neugründung. Wir können auf eine Menge Erfahrung von 20 Jahren Cyrus Moser zurückgreifen, eine Menge Referenzen und können aber trotzdem neu denken. Wir haben ein junges, frisches Team, was praktisch einen Erfahrungsschatz von 20 Jahren Architektur hat. Und das ist, glaube ich, außergewöhnlich.
Es gab einen Point of No Return an einem Tag, wo wirklich diese Trennung beschlossen wurde und ich im Anschluss den Patrick angerufen habe und wir eigentlich am nächsten Morgen schon so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, wir starten das. Der Martin ist dann etwas später dazugekommen, Martin Blank als dritter Partner. Und auch das Vertrauen, was der Patrick mir geschenkt hat in die neue Idee, war natürlich auch eine wichtige Basis, um alles Weitere auch erstmal angehen zu können. Und auch für mich, ja, es war ein Vertrauen, was ich auch gebraucht habe an der Stelle, alles Weitere dann eben auch auf den Weg zu bringen.
Normalerweise startet man ja eigentlich klein und strebt dann nach Höherem. Also in Frankfurt kann man das ja gleichbedeutend mit Hochhäusern sehen. Bei euch war es aber genau andersrum. Also ihr habt ein Hochhausprojekt zum Start mitgebracht und skaliert jetzt runter. Ihr habt jetzt die Chance, wendiger und agiler zu sein. Was macht denn den Reiz dessen aus?
Also ich würde es nicht runterfahren nennen, ein bisschen mehr in die Breite zu gehen und zu schauen, was kann man eigentlich leisten? Was macht Spaß? Was ist notwendig? Wo wird unsere Unterstützung gebraucht? Und vor allem erstmal zu erkennen, welche Arbeitsabläufe und Strukturen vielleicht erst nochmal angefasst werden müssen, um zu verbessern, wirtschaftlicher zu sein, vielleicht ein bisschen mehr das ganze Team mit einbinden zu können, vor allem auch Thema Digitalisierung, da schneller voranzukommen und gewisse Themen einfach hinter sich zu lassen, indem man direkt an einem anderen Punkt ansetzt. Auch bezogen auf BIM. Wir haben teilweise früher noch mit zwei unterschiedlichen CAD-Programmen zum Beispiel gearbeitet. Ja, und so konnten wir natürlich direkt den Umstieg schnell durchführen, ohne da noch ältere Projekte irgendwie in einem anderen Programm bearbeiten zu müssen und so. Das hilft natürlich enorm dann an der Stelle.
Cyrus Moser hatte ca. 40 Architekten und wir haben uns jetzt halbiert. Wir sind knapp unter 20. Wir sind auch nicht ganz klein gestartet, also jetzt auch nicht drei Partner und ich sage mal der Student, sondern wir haben ja erfahrene Projektleiter und Teams auch mitgenommen, also die jetzt natürlich auch die Basis sind. Vom Prinzip ist es so, wie ich auch immer gestartet bin, uns interessiert jede architektonische Aufgabe, wenn sie einen Anspruch hat und sie ist erstmal unabhängig von der Größe. Auch das kleine Projekt hat, sage ich mal, seinen eigenen Reiz. Wir haben zum Glück auch weiterhin Bauherren und Auftraggeber, die etwas Besonderes wollen, die möchten, dass man etwas länger drüber nachdenkt und wir machen keine Standardware. Die Leute kommen zu uns auch eigentlich nicht oder wenn sie so starten, dann würden sie doch überzeugen, dass es auch nicht mehr kostet, wenn man etwas länger drüber nachdenkt und vielleicht auch an dem Ort sich vielleicht besonders einfügt oder auch den richtigen Ton trifft. Wir haben natürlich dann auch mit der Entscheidung, dass wir aus dem Büro gehen, also wir sind auch aus dem relativ frisch umgebauten Büro rausgegangen. Das war auch eigentlich eine Grundvoraussetzung für uns drei, dass wir gesagt haben, wir möchten den wirklich Neustart. Und das funktioniert wirklich nur, wenn wir uns neue Büroräume suchen. Und ja, wie es der Zufall so wollte, haben wir es hier noch in der Nähe gefunden. Die beiden Büros sind jetzt hier wirklich einen Steinwurf voneinander entfernt. Wir haben hier eine schöne Etage mit 600 Quadratmetern und Dachterrasse und haben hier, glaube ich, auch ein super Ambiente für das gesamte Team. Das haben wir, glaube ich, so ganz gut hinbekommen.
Widmen wir uns mal dem Stichwort ökologische Fragestellungen. Wir wissen, dass wir eine neue Form des Entwerfens, des Bauens, des Produzierens und des Nutzens etablieren müssen. Welche Fragen und Antworten gebt ihr euch und euren Bauherren?
Es gibt ja immer die Projekte, die sehr detailverliebt sind und wo es intensiv darum geht, handwerklich gute Details zu schaffen und sich auch lange damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist so jetzt langsam der Umbruch, dass es eher darum geht, dass die Gebäude intelligent sein müssen, energetisch optimiert. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja auch in der Baubranche gerade in allem Munde, dass man vielleicht ein bisschen einfacher bauen muss, einfacher denken muss, auch natürlich bezogen auf die Kosten, die natürlich jetzt auch gerade in der Zeit weiter steigen, auch durch die Zinsen. Das muss man einfach für jede Aufgabe neu betrachten, denken und auch intensiv ins Gespräch mit dem Bauherrn gehen.
Habt ihr das Gefühl, dass da neue Anforderungen oder höhere Anforderungen an euch gestellt werden?
Höhere Anforderungen würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt andere Anforderungen, ja, die wichtig sind. Speziell Thema Klimawandel, Hitze, Trockenperioden. Es wird stärker darauf geachtet, was ist mit dem Vogelschutz? Das ist jetzt auch ja schon in Bebauungsplänen auch involviert. Das sind einfach Themen, die vorher außer Acht gelassen wurden, mit denen man sich aber schon beschäftigt hat, die jetzt aber im Baurecht integriert sind, sage ich mal, die man beachten muss. So haben wir vielleicht auch ein Werkzeug an der Hand, um das dem Bauherrn besser zu erklären, dass es wirklich ein wichtiger Punkt ist beim Bauen, auf den man achten muss.
Also ich würde vielleicht nur noch ergänzen, dass alleine gutes Design auf jeden Fall nicht mehr ausreicht. Da hat sich, glaube ich, schon viel verschoben, dass auch unsere Auftraggeber anders denken und mit anderen Vorstellungen an uns kommen. Und ja, wir haben eine Zeit lang auch Luxusvillen geplant und gebaut mit 3D-Details, mit Materialien, Gewerke, die einander stoßen. Wir können das, wir beherrschen das, aber ich glaube, das sind nicht mehr die Themen, die uns bewegen sollten, sondern da geht es wirklich um viel, viel mehr gerade. Und Patrick hat es ja schon erwähnt, wir müssen alle Planer und alle Auftraggeber, wir müssen einfach viele Dinge anders denken und umsetzen.
Wechseln wir jetzt mal den Ort von der Großstadt Frankfurt eher aufs Land. Da ist eine andere Form des Neustarts passiert, eher unfreiwillig und mit weitreichenden Folgen. Ich spreche von der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021. Jetzt sind wir 1,5 Jahre später. Das Naturereignis und die Zerstörung sind sichtbar und in Sachen Wiederaufbau ist noch nicht viel passiert. Wie kam euer Kontakt in diese Region zustande?
Wie es immer so ist, wir sind als Büro empfohlen worden und ich hatte aber relativ unvorbereitet dann auch einen Anruf von einem Betroffenen, von einem Bauherrn, der selber Flutopfer war, aber schon wieder voller Hoffnung war, sein Grundstück mit einem neuen Gebäude zu versehen. Er hatte auch schon einen Arbeitstitel dafür, ein Lebenshaus für Jung und Alt. Also das sollte Mietwohnung sein, Gemeinschaftswohnen, barrierefrei und eben für Jung und Alt in einem Haus. Er hatte auch ein schönes Grundstück in Dernau dafür, direkt an der Promenade beziehungsweise auch an der A selber dort gelegen. Hatte aber am Anfang Dinge erzählt, wo ich so Haus auf Stelzen, 5 Meter hoch. Dann habe ich nur geschaut, ich kann doch da eigentlich nur dreigeschossig bauen. Und ja, aber wie gesagt, da habe ich dann schon gemerkt, dass eine Traumatisierung da einfach noch vorhanden ist und auch wirklich die Angst, dass die Flut nochmal kommt. Aber es war wirklich ein ganz gutes Gespräch und das Ganze wird natürlich auch begleitet, natürlich, sag ich mal, vor Ort durch Unternehmen, also einmal Aufbaugesellschaften, die das Ganze ein bisschen versuchen zu steuern. Aber man muss wirklich sagen, das Ganze braucht Zeit. Natürlich eine Zeit, die die Leute vor Ort manchmal auch schwerlich ertragen können. Gut, man musste erstmal abwarten, Thema Versicherung, bevor man das machen kann. Dann ist es doch nicht so, auch Genehmigungsverfahren. Es ist ja alles zeitgleich passiert. So, das heißt, es ist ja auch eine Region erstmal komplett zerstört worden, also auch mit einem Teil der Infrastruktur. Das haben wir am Anfang mal nicht glauben wollen. Gibt es denn keine Bestandspläne? Nee, weggeschwommen. Da haben wir erst noch gedacht, das ist ein Witz. Es ist wirklich im wahrsten Sinne, sind die ganzen Planunterlagen weggeschwommen. Und wir haben natürlich dann auch angefangen mit Bestandsaufnahmen, um wieder dort zu starten. Auch bei uns im Büro haben, glaube ich, alle Architekten dieses Thema angenommen und auch gemerkt, dass es dort ein besonderer Ort ist, wo man auch gerne plant. Und wir machen dort auch im Prinzip alles. Also wir machen eine Bestandsumnutzung. Also da, wo es wiederhergestellt werden kann, stellen wir wieder her und ergänzen, bauen natürlich auch neu und freuen uns natürlich auf weitere Aufgaben dort. Vielleicht noch eins, ja, wenn man wirklich mal da gewesen ist, ich habe es natürlich auch immer nur aus den Medien verfolgt, es ist auch jetzt noch überall spürbar und ich muss es einfach auch nochmal zitieren, weil es mich echt berührt hat. Die Tochter unseres Auftraggebers hat auch wirklich in einem Video gesagt, eine ganze Region ist am Arsch. Das ist das Gefühl, was dort auch erstmal bleibt. Jetzt entstehen aber überall neue Dinge, bloß es braucht seine Zeit.
Da bekommt das Wort Heimat ja eine ganz andere Bedeutung.
Ja, es ist auch wohl so, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Das Ahrtal ist was Besonderes und die Leute, die dort wohnen, die leben dort auch gerne, die wollen doch auch nicht weg. Einige sind auch erstmal im ersten Schock danach, glaube ich, weggezogen, sind aber auch jetzt mit dem Bestreben wieder zurückzukommen und eben auch dort wieder ein Stück Heimat wieder aufzubauen.
Auch für den Wiederaufbau, hoffentlich schafft es die Region, die Chance zu nutzen, die Fehler aus der Vergangenheit dann irgendwie wieder gut zu machen, beziehungsweise gerade diese neuen Themen mit Versickerungsflächen, Ableitung des Wassers. Das ist ja eine riesen Weinregion. Dort wurden viele Parkplätze für Touristen geschaffen, die alle natürlich die komplette Fläche versiegelt haben, dass das jetzt einfach angegangen wird, auch im Brückenbau, da Verbesserungen zu schaffen.
An so einem Ort sind ja nicht nur technische und entwerferische Unterstützungen gefragt. Es geht auch darum, den traumatisierten Eigentümern Mut zu machen, ein offenes Ohr für die Betroffenen zu haben. Oliver, du hast es gerade auch zitiert. Das ist ein Thema, für das eigentlich keiner von uns geschult ist. Wie geht ihr damit um? Und mit welcher Hoffnung baut man Architektur wieder auf?
Also erstmal würde ich, glaube ich, sagen, dass es eigentlich immer schon unsere Stärke war, vielleicht auch zuhören zu können und vielleicht auch wirklich zu verstehen, was ist eigentlich erstmal der Wunsch der Auftraggeber, was wollen die eigentlich, was brauchen sie, und jetzt nicht nur unsere eigenen Architekturvisionen irgendwo zu platzieren, sondern versuchen rauszufinden, was ist eigentlich das Richtige an dieser Stelle. Und ich glaube, das haben wir alle ganz gut gemacht. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch zum Beispiel in Dernau, da waren wir jetzt auch gerade vor kurzem nochmal in einer Gemeinderatssitzung, da wird natürlich auch die Frage gestellt, wie sieht die Zukunft denn aus? Also wenn man gerade an prominenter Stelle baut, wie wir mit diesem Lebenshaus, ist das, was wir dort vorgeschlagen haben, das ist dann natürlich auch gestaltsprägend für die weitere Zukunft. Ja, wir waren natürlich ein Stück moderner, als vielleicht jeder der Gemeinde sich das hätte vorstellen können. Aber wir haben Giebel, wir haben gefaltete Wände. Aber unsere Hauptintention war, sich natürlich ins Ortbild einzufügen, aber dort natürlich auch ein schönes Stück Architektur zu hinterlassen, was auch funktioniert an der Stelle. Und wollte damit nur sagen, also auch dort geht es nicht ganz so schnell. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, es wird jetzt einfach wieder aufgebaut, komme was wolle, sondern hier wird schon auch im Moment nochmal, und das ist natürlich schwierig für die Auftraggeber, die sagen, Mensch, ich möchte jetzt aus meinen Tiny Houses endlich wieder raus. Ich möchte einen Baustart sehen und nicht noch eine weitere Planungsrunde. Auf der anderen Seite ist es aber auch richtig, dass auch die Stadtplanung dort wirklich sorgfältig hinguckt, dass dann eben auch nicht viel zu schnell in den nächsten Jahren da Dinge stehen, die man da eigentlich nicht braucht. Das, was ich eigentlich zum A-Teil nochmal sagen wollte, also das Thema Kreislaufwirtschaft, was wir hier ja rauf und runter diskutieren, dort wird es nicht diskutiert, da wird es einfach gelebt. Da werden Dachziegel von dem Haus A sorgfältig abgetragen und beim Nachbarn oder im nächsten Ort wieder aufgebaut, der es gerade braucht. Und auch Fenster, also es ist wirklich unkompliziert und es wird da einfach gelebt. Das würde ich mir im Grunde genommen auch wünschen, dass wir es auch hier hinbekommen.
Kommen wir doch nochmal konkret auf das Projekt Lebenshaus in Dernau zu sprechen. Was sind denn die Besonderheiten des Projekts?
Die Aufgabenstellung ist natürlich erstmal sehr schön, Wohnung zu schaffen und auch diese Ortseinfügung. Wir haben dort, wie wir es eigentlich öfter machen, auch die Auftraggeber, sagen wir mal, mit Mut, also mit Bildern abgeholt, um auch herauszufinden, was können die sich eigentlich vorstellen. Wir haben letzten Endes 5 Giebelhäuser mit gefalteten Fassaden, die dann in der Faltung auch letzten Endes die notwendigen Freiflächen unterbringen. Also wir wollten natürlich keine Balkone an die Promenade hängen, haben aber einen Wohnungsbau und haben das hinter diesen Faltungen eigentlich sehr gut architektonisch gelöst. Wir haben ein Erdgeschoss, was nicht für Wohnnutzung genehmigungsfähig ist. Dort ist natürlich, sagen wir, auch gerade der Bedarf nach Nahversorgung, nach einer Gastronomie, der Bankfiliale, was wir alles dort auch im Erdgeschoss und direkt eben an der Hauptstraße unterbringen können. Von daher denke ich mal, macht das alles Sinn dort.
Besonderheit an dem Projekt ist auch der Bestand, der aktuell noch steht. Das ganze Projekt ist dort im Ortseingang in Dernau. Jeder Helfer, der dort in dem Tal irgendwie tätig war, hat sich dort auf der Fassade verewigt. Von den Auftraggebern, die Tochter ist Künstlerin, hat dort auch so eine Art Engelsflügel für alle Helfer an der Fassade als Kunstwerk angebracht. Und dort fotografiert sich fast auch jeder mit diesen Flügeln. Das ist schon beeindruckend. Wir waren auch alle mit dem ganzen Team vor Ort bei einer speziellen Abschiedsfeier, sage ich jetzt mal, von dem Gebäude, was auch sehr eindrucksvoll war. Ja, und was, glaube ich, auch für jeden hier bei uns im Team auch wichtig war, mal zu erfahren, wie die Leute damit umgehen.
Das klingt sehr bewegend und sehr berührend. Verändert das die Art und Weise, wie man an so einen Entwurf rangeht?
Das glaube ich nicht. Man sieht die Aufgabe genauso ernst wie jede andere Aufgabe in der Architektur. Man ist nur vielleicht ein bisschen emotionaler dabei. Man hängt ein bisschen mehr an diesem Projekt und steckt da einfach mehr Herzblut rein. Viele Kollegen und Kolleginnen, die beschäftigen sich damit auch außerhalb der Arbeitszeit mit dem Thema. Ja. Und ich glaube, das macht den Unterschied dann aus. Es ist jetzt nicht so, dass andere Projekte weniger wertgeschätzt werden, aber das ist einfach eine besondere Situation da an der Stelle.
Vielleicht muss man nochmal erwähnen, dass dort es ja auch im Prinzip zwei Lager gibt. Die Menschen, die einfach weiterhin Angst haben, dass genau das Gleiche nochmal kommt, diese 5,50 Meter Wasserstand an diesem Tag, das war ja für uns ein Gradmesser zu planen. Mittlerweile ist es aber auf 1,80 Meter bis 2 Meter runtergegangen, die Erwartung, dass wirklich so ein Hochwasser nochmal kommt, bis zu den Leuten, die einfach sagen, es war eine Jahrhundertflut und es passiert erstmal nicht mehr. Wir haben viel geändert, die Brücken sind sowieso alle weg. Dort kann sich keine Trümmerhaufen mehr ansammeln, die dann das ganze Wasser aufstauen, also die dann eher positiv sagen, so wird es nicht mehr passieren. Und ja, wir bauen momentan auch entweder auf plus 40 oder plus 1,30 Meter natürlich auch aus, wo man aber schon damit rechnen kann, dass vielleicht auch nochmal das Wasser dort wieder stehen wird. Das Ganze ist natürlich auch die Herausforderung an uns, wie baut man da am besten? Auch natürlich diese anderen Themen, die gerade in Architektur jetzt wichtig sind, Thema Holzbau, Modulbau, versuchen wir dort anzuwenden. Aber im Erdgeschoss ist natürlich das Thema Wasser einfach ein wichtiges, wo man auch an hybride Gebäudekonstruktionen einfach weiterhin festhalten muss.
Wir nähern uns dem Abschluss unseres Podcastes. Und da stellen wir immer gerne eine ganz persönliche Frage. Ihr habt in den letzten 2 Jahren viele festgefahrene Wege neu interpretiert. Und mit dem Wissen von heute würde uns interessieren, welches Gebäude des Zeitgeschehens hättet ihr gerne entworfen?
Also ganz allgemein gesprochen habe ich immer gesagt, das, was wir am liebsten bauen würden, wäre natürlich, sage ich mal, eine Kirche, ein Kloster oder ein Museum. Also Museum hatte ich in meiner früheren Zeit schon mal als Projektleiter bauen dürfen, sind natürlich total spannende Aufgaben. Ausstellungsräume, da geht es viel um Lichtfassaden, finde ich eine tolle Aufgabe.
Welches Gebäude ich sehr spannend finde, ist eigentlich die Markthalle in Rotterdam von MVRDV. Mhm. Weil einfach der Umgang, der Nutzung des Wohnens um diese Markthalle herum einfach was Besonderes ist oder eine andere Art ist zu denken, die aber trotzdem von der Bevölkerung angenommen wird. Also wer da drin war, der kann praktisch aus der Markthalle an die Decke oder an das Dach schauen, dieser Markthalle, und kann in fremde Wohnungen reinschauen. Ja, das ist was Außergewöhnliches, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, wie man mit Wohnen umgehen kann. Mhm. Und wie man das praktisch in ein öffentliches Gebäude integrieren kann, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass es die Gesellschaft nicht annimmt. Das ist natürlich jetzt in Holland gebaut, in den Niederlanden, wo vielleicht auch das Architekturbewusstsein ein anderes ist als in manchen anderen Ländern. Aber ich finde trotzdem den Umgang ziemlich spannend dort an der Stelle.
Also ich würde dann mich für La Tourette entscheiden. Auch aus einem Grund, weil man es heute genauso nicht mehr bauen würde. So viel Beton, aber es ist einfach eine fantastische Skulptur. Aber es ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Das wäre eine spannende Aufgabe. Wie würde man das neu interpretieren unter heutigen Gesichtspunkten? Es ist einfach ein fantastisches Gebäude, was eben auch mit Licht und Raum sehr gut arbeitet.
Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und für die vielen inspirierenden Worte. Es war sehr schön mit euch. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns bei der nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.